Morgen euch allen. Ihr dürft uns ein bisschen beim Umbauen zugucken. Vielen Dank. Könnt ihr alle sehen? Ja, gut. Kai, vielen Dank für dein Vorspiel. Ich hoffe, ich kann das gut in dieser Predigt aufgreifen. Und ich denke, wir werden noch im Laufe der Zeit jetzt sehen, was es damit auf sich hat. Aber wir haben schon mal gemerkt, es geht um den Heiligen Geist. Und genau richtig, um den geht's heute. Und zwar saß ich vor einiger Zeit bei einem Missionar hier in Dortmund von Orientierung M. Das ist eine Missionsgesellschaft, die sich vor allen Dingen darauf konzentriert, mit Menschen ins Glaubensgespräch, ins Gespräch über Jesus zu kommen, die aus dem Islam kommen oder einen muslimischen Hintergrund haben. Und wir haben uns zum Kaffeetrinken verabredet und ich komme zu ihm. Und er war sehr lange Jahre in der Türkei selbst als Missionar tätig und hat mehrere Jahre da gelebt. Und wir sind so ins Gespräch darüber gekommen, wie unterschiedlich die Kulturen so sind. Und wir haben vor allen Dingen uns über die Gastgeberkultur unterhalten. Und er hat dann erzählt, ja, also wenn du da an die Tür klopfst, dann ist es Höflichkeitspflicht, dass man den Gast reinlässt. Und dass man ihn versorgt mit guten Dingen und nicht wie hier in Deutschland, man eher vielleicht an der Tür stehen bleibt, eben das abhandelt, was wichtig ist und dann geht die Person wieder. Nein, die muss rein und versorgt werden. Und wenn sie mittags an die Tür klopft, dann muss sie mit warmem Essen versorgt werden. Und wenn sie anklopft und es ist gerade ungelegen, weil jemand krank ist oder die Kinder streiten oder warum auch immer, dann muss man mit der Person woanders essen gehen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man diese Person versorgt. Und ich habe zu ihm gesagt, also wenn ich so leben würde, ich würde nichts mehr fertig kriegen. Das stresst mich doch total. Ich muss jedem, der irgendwie kommt, muss ich direkt Essen machen. Und er meinte, ja, das würde hier in Deutschland auch gar nicht funktionieren. Und wir sind in das Gespräch über dieses Thema gekommen, weil wir unseren Termin vereinbart haben zum Kaffee trinken. Und ich konnte ihm erst einen Termin in 3 Wochen geben. Und er meinte, oh, das ist deutsch. Das ist sehr deutsch. Ich möchte mit dir Kaffee trinken und du gibst mir einen Termin in 3 Wochen. Und es ist auch typisch für Pastoren. Und dann meinte ich, ja, das ist ja spannend. Warum sagst du das denn so? Ja, und er meinte einfach, naja, in der Türkei wäre das so gewesen. Da hätte ich gefragt, kann ich vorbeikommen? Er hätte gesagt, ja klar, komm, ich bin da. Und wenn er nicht da ist, ist er eben nicht da. Und so hätte das funktioniert. Und ich meinte zu ihm, Mensch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier in Deutschland funktioniert. Und er meinte, tut es auch nicht. Menschen, die so eine Kultur, so ein Zeitempfinden haben, die müssen sich hier anpassen. Das funktioniert nicht, so ein Zeitempfinden zu haben. Das ist sehr deutsch. Und diesen Kulturunterschied, den beschreibt man in der Soziologie mit ganz tollen Worten als eine monochrone Zeiteinteilung und eine polychrone Zeiteinteilung. Heißt einfach nur monochron, eine Zeit, polychron, viele Zeiten. Und deutsch ist, eine monochrone Zeiteinteilung zu haben. Also ich verfolge eine Sache nacheinander, gut strukturiert und so weit vorausplanend wie möglich. Das ist schon, wenn man so unsere Kultur anguckt, gang und gäbe eigentlich hier. Manche können das besser, manche schlechter, aber insgesamt sind wir alle so klassisch Deutsche monochron. Eine Sache verfolgen, eine Sache zur Zeit und nach Plan. Polychron heißt hingegen, ich kann mehrere Ziele zur gleichen Zeit verfolgen und kommt ein anderes dazwischen, stelle ich die anderen halt hinten an und nehme erstmal das, was jetzt direkt hier vorne wichtig ist, nämlich der Gast an meiner Tür und gebe dem Zeit und die anderen Ziele, ja, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es halt, nachdem der Gast weg ist oder der nächste Gast weg ist, so. Und es funktioniert in einer Kultur, wo alle das so machen, aber es funktioniert nicht in einer Kultur, wo alle anderen monochron sind. Und da ist in mir so der Gedanke entstanden, Mensch, okay, also wenn im Orient, so Richtung Türkei, Richtung Zentralasien, wenn da so die Kultur eher polychron ist und der Heilige Geist aus Israel kommt, wie passt das denn überhaupt mit meiner deutschen Zeitkultur zusammen, dieser Heilige Geist? Ja, wenn der eigentlich die ganze Zeit anklopfen möchte, aber ich habe das nächste Ziel vor Augen und ich handle ihn schnell an der Tür ab und dann mache ich weiter mit meinem Tagesplan. Wie passt das mit dem Heiligen Geist also zusammen? Und deswegen möchte ich heute mit euch einfach mal ein bisschen genauer so auf den Heiligen Geist gucken und wie der eigentlich wirkt mit uns Menschen zusammen. So. Und ob der Heilige Geist jetzt wirklich aus Israel kommt und in Deutschland dann echt Probleme hat, sich an die Kultur hier anzupassen. Und deswegen möchte ich mit euch gerne in den Römerbrief hineingucken. Kapitel 8, die Verse 9 bis 17. Paulus schreibt hier: Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Denn wir werden auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wow, das ist erstmal ein ganz schön großer Text über den Heiligen Geist und es werden viele verschiedene Facetten mit aufgegriffen und Paulus geht hier auf eine ganz bestimmte Sache mit ein, die diesen Text durchzieht und die möchte ich uns einmal verdeutlichen, indem ich was dazu aufmale. Paulus macht hier so einen Gegensatz irgendwie auf zwischen der eigenen Natur, dem, was wir sind und zwischen dem, was der Geist macht, der Heilige Geist, der auf der anderen Seite irgendwie steht. Und deswegen will ich gerne mal auf den Menschen gucken, von der Schöpfung her. Also wie Gott den Mensch eigentlich geschaffen hat. Gott hat den Menschen geschaffen und am Anfang der Schöpfung war schon Heiliger Geist da. Das hören wir, bevor irgendwas geschaffen wird, schwebt der Heilige Geist so über dem Nichts. Und der Heilige Geist im Alten Testament als Ruach, Atem Gottes, bezeichnet, der ist die Kraft, durch die Gott schöpft. Der Heilige Geist ist eine Kraft, die lebensschaffend ist. Der ist nicht zerstörerisch, der ist nicht gemein, nicht fies, nein, der ist lebensschaffend, der Heilige Geist. Und Gott schafft den Menschen durch den Heiligen Geist, indem er ihm Leben einhaucht und er schafft ihn als Abbild. Und der Mensch bekommt von Gott also Leben eingehaucht. Da ist ein Herz, das schlägt. Und wir erfahren im Schöpfungsbericht aber auch, dass Gott den Menschen mit einem eigenen Willen schafft. Das ist wichtig, um echte Beziehungen zu leben. Wenn der Mensch keinen eigenen Willen hätte, könnte keine echte Beziehung zwischen Mensch und Gott stattfinden, sondern nur irgendeine Art Zwangsbeziehung. Deswegen hat Gott sich das gut gedacht, dass der Mensch einen eigenen Willen hat. Aber wir merken auch im Schöpfungsbericht, der eigene Wille des Menschen kann ihn auch von Gott trennen. Und hier entstehen so irgendwie so zwei Seiten im Menschen selber. Eine Seite versuche, meinen Heiligenschein zu malen. Das ist ein Heiligenschein. Eine Seite, die Gottes Abbild ist und die fähig ist zu Gutem. Ja, die etwas von Gott, von seiner lebensschaffenden Kraft auch wiedergeben kann im Menschen selber. Und eine Seite, die Dornen hat. Wo der Mensch oft auf sein eigenes pocht und daraus auch Gemeines, Fieses, Böses und auch Zerstörung entstehen kann. Und so entstehen hier zwei Seiten. Und Paulus spricht auf diese beiden Seiten an. Er sagt, je nachdem, welcher Seite wir uns verpflichten, je nachdem, welcher Seite wir mehr Zeit einräumen, desto mehr Effekt hat dann auch diese Seite auf das, was wir tun, auf unser Leben. Also wenn wir bei dieser Seite sind hier und auf unser eigenes hören, dann merken wir, unser Herz hat Bedürfnisse. Ein Ausrufezeichen. Unser Herz braucht etwas. Da sind Bedürfnisse da. Ein Bedürfnis nach Liebe, nach Annahme. Danach etwas zu gelten. Diese Frage kommt im Leben eines Menschen. Sag mal, bin ich denn eigentlich was wert? Bin ich vielleicht ein schlechter oder ein guter Mensch? Wozu bin ich eigentlich da? So, und das sind Bedürfnisse, die wir haben. Und die rufen danach, die haben ein Ausrufezeichen, die rufen danach, befriedigt zu werden, diese Bedürfnisse. Und wenn wir jetzt nur bei dieser Seite sind, unserem eigenen, dann suchen wir danach, hier in dieser Welt und bei uns, wie befriedigen wir denn diese Bedürfnisse? Und in der Welt funktioniert es häufig so, dass es egoistisch ist. Dass man sich versucht, die Bedürfnisse zu stillen an anderen Menschen. Und vielleicht kennt ihr so Archetypen, es fällt besonders in menschlichen Beziehungen auf, da wo Menschen aufeinandertreffen. Vielleicht kennt ihr so aus Freundeskreisen so, vielleicht Menschen, die immer im Mittelpunkt stehen müssen. Die sich da immer reindrängen und die gerne ja da stehen im Licht, im Rampenlicht und im Applaus der anderen. Oder Menschen, die immer helfen und dir immer Hilfe anbieten und es so sehr machen, dass es vielleicht schon manchmal nervt. Und die Menschen, die im Mittelpunkt stehen, vielleicht machen die das ja nur, weil die das Bedürfnis haben nach Geltung, nach Annahme und weil sie im Rampenlicht das erfahren. Und die Menschen, die helfen, vielleicht haben die ein Bedürfnis danach, sich als wertvoll zu empfinden. Und sie helfen, weil sie dann merken, ich kann jemandem helfen. Ich bin wertvoll für eine andere Person. Und da wird ein Bedürfnis dieser Menschen gestillt. Das Problem ist aber, wenn wir in Beziehung hineingehen und in eine Beziehung hineingehen, um dort unsere Bedürfnisse zu stillen, dann machen wir das auf Kosten der anderen Menschen. Dann benutzen wir diese Beziehung, um etwas zu tun. Dann wird eine Beziehung verzwecklicht. Und das kann auch durchaus verletzende oder schwierige Züge an sich nehmen. Dass Menschen sich auch ausgenutzt fühlen, dass Menschen wieder aus der Beziehung rausgehen, dass sie, wenn sie jemanden immer Applaus geben müssen, irgendwann müde in der Beziehung werden. Und dann fallen auf einmal alle diese Befriedigungsstrategien wieder weg. Und das Ausrufezeichen ruft umso lauter, weil man auf Menschen gebaut hat. Und darüber spricht Paulus hier. Aber jetzt ist es so, dass er sagt, jetzt kommt der Heilige Geist. Wenn du zum Glauben gekommen bist, kommt der Heilige Geist in Christus in dein Herz hinein und fängt an, diese beiden Seiten miteinander zu versöhnen. Der Heilige Geist wohnt jetzt hier im Christen. Und im Gegensatz zu der Strategie, unsere Bedürfnisse über so Beziehungen und andere Menschen zu befriedigen, ist es beim Heiligen Geist ganz anders. Paulus schreibt nochmal Verse 15 und 16. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Inneren, dass wir Gottes Kinder sind. Paulus sagt hier, während diese Hälfte unseres Herzens und wenn wir versuchen, unsere Bedürfnisse in dieser Welt zu stillen, sagt er, dass wir Sklaven werden, dass wir in Abhängigkeit geraten, weil unsere Bedürfnisse an irgendetwas gestillt werden, was wir in dieser Welt finden. Aber alles in dieser Welt ist vergänglich. Sogar der Ehepartner, aus dem wir uns geliebt fühlen, wird irgendwann sterben. Sogar die Freundschaftsbeziehungen, die wir uns irgendwie so aufbauen, sind nicht von Dauer. Sie können wegbrechen. Auch durch Tod oder durch Zerbruch. Das passiert im Leben eben einfach. Also diese Dinge sind nicht von Dauer. Und deswegen sagt Paulus, deswegen baue auf etwas, das von Dauer ist, weil es nicht von dieser Welt ist. Baue auf den Heiligen Geist. Setze nicht auf deine eigene menschliche Natur. Setze nicht darauf, deine Bedürfnisse des Herzens über diese Welt und andere Menschen zu befriedigen, sondern setze auf den Heiligen Geist. Und wie funktioniert das da? Er sagt, der Heilige Geist bezeugt in unserem Inneren uns selbst, dass wir Gottes Kinder sind. Ist hier ein Geist der Kindschaft. Und das bedeutet, dass Gott Elternteil ist für uns. Gott will liebender Vater, liebende Mutter für uns sein. Gott wird zum versorgenden, liebenden Elternteil. Und das bedeutet, Gott möchte uns alle Bedürfnisse stillen, die wir haben, weil er liebendes Elternteil ist. Und je mehr wir uns als Kind Gottes sehen, desto mehr merken wir, da ist ein liebendes Elternteil. Und bei Gott habe ich meine Geltung erfüllt, weil vor Gott gelte ich doch schon was. Ich als Lasse, als Mensch. Ich bin Gott wichtig. Und auch du bist Gott wichtig. Vor Gott bist du wertvoll, schon allein, weil du bist. Und das ist schwer zu verstehen, weil wir uns Wert häufig erarbeiten müssen. Aber vor Gott bist du schon wertvoll, weil du sein Kind bist, sein Geschöpf bist. Und vor Gott bist du geliebt, weil du in einer Beziehung zu einem liebenden Elternteil stehst. Und Gott wird hier zum Idealbild eines Elternteils. Die Metapher, Gott als Elternteil, als Mutter oder Vater zu sehen, ist nicht immer leicht, weil nicht jeder von uns gute Eltern hatte. Es gibt durchaus auch echt schwierige Erfahrungen mit Eltern oder echt schwierige Eltern. Aber Gott ist eben ein Bild von einem guten, liebenden Elternteil, das sein Kind versorgen möchte. Und das ist gut, das ist eine gute Sache. Eltern, die ihrem Kind Liebe zusprechen und Wert zusprechen, das ist eine Atmosphäre, in der ein Kind aufgehen kann. Und Gott schafft so eine Atmosphäre, in der wir aufgehen können, in der diese Bedürfnisse, die unser Herz hat, und das sind normale, das sind gute Bedürfnisse, die sind erstmal neutral, die Frage ist, wie wir sie befriedigen, diese Bedürfnisse werden bei Gott gestillt. Und zwar nachhaltig, über die Welt hinaus. Die sind dann verankert in einer Quelle, die nicht vergeht, die nicht versiegt. Aber das ist nicht so leicht. Und Paulus sagt, es ist gut, wenn du Hilfe dabei hast, nämlich den Heiligen Geist an deiner Seite. Und den hast du, wenn du mit Jesus im Glauben unterwegs bist, sagt er, dann hast du diesen Heiligen Geist. Der wohnt dann in dir und der wirkt dann in dir. Und damit sind wir bei der Frage vom Anfang zurück. Wie wirkt denn eigentlich der Heilige Geist? Wir merken, der Mensch ist Geschöpf Gottes. Er hat seine eigene unabhängige Seite und eine göttliche Seite. Und er ist sowohl fähig zu Gutem als auch zu Bösen, von sich aus schon, von seiner Beschaffenheit her. Aber die Welt um uns herum, die ist eher auf der Seite des Bösen. Und in der Welt um uns herum, da lernt man Strukturen und Strategien, die einen eher auf diese stachelige Seite bringen. Und deswegen sagt Paulus, hol den Heiligen Geist noch dazu. Und dann ist man auf einmal eine Mischung so aus Mensch und Geist. Also wenn du Christ bist und jetzt hier sitzt, du bist eine Mischung aus Mensch und Geist. Das kannst du dir jetzt mal zusagen lassen, so du bist eine Mischung aus Mensch und Heiligen Geist. Das ist schon echt krass. Also da ist irgendwie was in dir. Aber wie wirkt das denn jetzt? Wir wissen, nur weil man den Heiligen Geist in sich hat als Christ ist, wird man ja nicht auf einmal fremdgesteuert. So, nein, wir können doch unseren Alltag selber planen. Ich sitze irgendwie noch selbst am Steuer. Ich muss Entscheidungen treffen. Ich muss alles, irgendwie meinen Alltag bestreiten und den gestalten. Und da ist immer noch auch in mir das Potenzial zu Gutem und zu Bösen. Aber da ist eben auch der Geist. Und es wäre nicht der Heilige Geist, wenn er sich von uns einschränken lassen würde. Es wäre nicht der Heilige Geist, wenn er, weil Lasse jetzt einen Plan gemacht hat heute für 19 Uhr, um 19 Uhr jetzt nicht wirken kann. Das wäre ja blöd. Dann würde er sich von unserem Handeln einschränken lassen. So ist es also auch nicht. Wir sind also nicht fremdgesteuert, aber der Heilige Geist wird auch nicht eingeschränkt durch unser Plan. Das heißt, wir wirken und der Heilige Geist wirkt auch in uns, aber wir arbeiten auch zusammen. Paulus schreibt, der Heilige Geist wirkt stetig in uns, indem er uns versichert, dass wir Kinder Gottes sind. Und darüber hinaus gibt es noch so vieles, was der Heilige Geist tut. Geistesfrucht wirken in uns. Ein Geist der Freiheit ist es, Sanftmut, Demut. Und das wirkt er. Und der Heilige Geist ist quasi permanent in unseren Herzen dabei, an uns zu arbeiten. Und so eine Art Schutzschicht, um die Stacheln drumherum zu bauen. Und er bewegt uns, er verändert uns. Wir sind eben nicht mehr nur die alten Menschen, sondern auch neue Menschen. Der Heilige Geist ist in uns da und versöhnt die beiden Hälften miteinander. Und hilft uns, Verhaltensweisen zu lernen, indem er mit unserem Gewissen in Gespräch ist, indem er unser Herz prägt, die lebensschaffend sind. Er hilft uns dabei, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir einen Charakter, ein Herz entwickeln, das lebensschaffend ist. Und da ist er dabei, er wirkt und er lässt sich da auch nicht groß einschränken von uns. Aber er wäre auch nicht der Heilige Geist, wenn er uns was aufzwingen würde. Und das heißt, diese Zusammenarbeit, die wäre doch wesentlich angenehmer, wenn wir ihm auch Raum geben würden, seine Arbeit zu tun. Denn der Heilige Geist ist da und er ist in dir. Und er wirkt und wir können aber auch zusammenarbeiten mit ihm. Ich glaube, der Heilige Geist hat auch ganz spezielle Aufträge für uns, hat manchmal ein ganz spezielles Reden für dich in dein Leben hinein. Ich kann das, wenn ich einkaufen gehe und ich Zeitdruck habe, dann laufe ich so mit Scheuklappen zum Einkaufen, hole die Sachen aus dem Regal und so schnell wie möglich zurück. Aber wenn ich keinen Termin hinten raus habe, keinen Zeitdruck oder so, dann schlender ich zum Einkaufen. Mit Zeit. So, und dann gucke ich mal nach rechts und mal nach links. Und da hast du natürlich auch einfach viel mehr von der Welt gesehen. Und das bietet dem Heiligen Geist dann, glaube ich, mehr Chancen, mehr Raum, auch mal zu sagen, hey, siehst du diese Person da? Oder vielleicht diesen Obdachlosen? Ich habe gerade etwas, das ich dir auf das Herz legen will. Und da können wir mehr Raum geben, denke ich. Um also die Eingangsfrage zu beantworten. Der Heilige Geist kommt nicht aus Israel. Er kommt von Gott. Und er wirkt aber auch in dir. Und er wirkt auch in dir, wenn du eine ganz monochrone Zeiteinteilung hast und du richtig deutsch bist und alles durchplanst. Auch dann ist er da und wirkt in deinem Leben. Und er verändert dich, verändert dein Herz. Das heißt aber nicht, dass es nicht schadet, wenn du ihm mehr Raum gibst. Wenn du Raum schaffst für Spontanität, für sein Wirken, für ein Sprechen vom Heiligen Geist in dein Leben hinein, dass er dir etwas zeigen will. Oder Raum für Gespräch mit ihm. Und du mit ihm gemeinsam an den nächsten Stachel so deines Herzens dran gehst. Und ein Stück weiter in die Tiefe des Glaubens, in die Tiefe der Beziehung zu Jesus, in die Tiefe Gottes mit ihm eintauchst. Der Heilige Geist wirkt in dir permanent und auch und noch besser wenn du ihn mit einbeziehst in dein Leben. Vielleicht will er dich näher zu Jesus führen, dir eine neue Facette zeigen, was dieser wunderbare Jesus am Kreuz für dich getan hat eigentlich. Wie er dich gerettet hat, wie er dich mit deiner Vergangenheit, mit Gott, mit deinen Mitmenschen versöhnt hat. Vielleicht will er dir mal wieder versichern, dass du wertvoll bist, dass du geliebt bist von Gott, dass du Kind Gottes bist, dass du angenommen bist, unabhängig davon, was andere Menschen um dich herum machen. Und vielleicht möchte er dich aber auch irgendwo hin bewegen, wo du einem anderen Menschen lebensschaffend weiterhelfen kannst oder den nächsten Dorn aus deinem Herzen ziehen. Ich wünsche mir mehr Zeit für Gespräch mit diesem Schöpfergeist, mehr Raum für diesen Schöpfergeist. Und wenn du das auch tust, dann darfst du gerne jetzt in diesem Gebet, das ich stellvertretend für uns spreche, mit einsteigen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist gesendet hast. Und ich danke dir, dass der Geist Glauben weckt und dass er in die Herzen der Menschen hineinkommt, um uns mit uns zu versöhnen, um uns mit unserem Herzen, mit unserer Vergangenheit, mit dem Schwierigen zu versöhnen, um uns mit Gott zu versöhnen, mit unseren Mitmenschen zu versöhnen, Herr. Und ich danke dir, dass dieser Geist wirkt. Und ich wünsche mir diesen Geist in meinem Leben und seine Kraft, die spürbar wird, Herr. Und zeig mir doch vielleicht Orte, wo ich mehr Raum für ihn einplanen kann, wo ich dem Ganzen mehr Raum geben kann. Der Heilige Geist mehr Raum einnimmt, mich prägt und bewegt. Und Herr, lass mich immer tiefer in deine Kindschaft mit hineinkommen. Dich als Vater, dich als Mutter verstehen, die versorgt. Lass mich deiner Liebe bewusst werden und auch in die immer tiefer hineinkommen und in den Glauben zu dir. Herr, schenk deinen Heiligen Geist, wirke durch deinen Heiligen Geist in uns und bewege uns. Bewege uns durch deine Liebe, Herr. Amen.